Wir sind ja schon ganz lang miteinander unterwegs mit dem David. Wir haben schon Haufen Geschichten erlebt und gehört über den Mann. Zuerst ein Hirtenbub, dann ein gesalbter König über Israel. Zuerst ist er am Kämpfen gegen Löwen und Bären, dann gegen den Goliath als Reis. Zuerst am Schafhüten auf den Feldern, nachher auf der Flucht vor dem Saul, der ihm das Neben will nehmen. Und schließlich, nachdem er mehrere Möglichkeiten hatte, den Saul umzubringen und sich selber zu rächen, nachdem er da ungenutzt verstreichen lässt, avancierte David mit seinen 600 Kollegen zu einer Art Robin Hood in der Wüste, wo ein Abigail von einer schrecklichen Bluttat bewahrt und schließlich seine Frau wird. Eine mega schöne Liebesgeschichte, wo selbst Ulrich von Richter und Bertha, oder wie auch immer die zwei heißen, fast nicht mitmögen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber das sind ganz, ganz eindrückliche Geschichten. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas gespürt von diesen Kämpfen, die David auch hatte in dem Ganzen hatte. Von dem Ringen auch immer wieder. Wie bleibe ich dran an meinem Gott? Wie gebe ich nicht auf? Wie kann ich die Riesen, die sich mir da in den Weg stellen, wie kann ich die besiegen? Und ich muss euch ein bisschen warnen vor dieser Geschichte, die wir heute miteinander anschauen. Weil die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, ist nicht eine der Sternstunden von David. Der Mann, der den Goliath besiegt hat, wird nämlich seine Riesen nicht los. Und es ist, wie wenn die Riesen in dieser Geschichte ganz spezielle Waffen würden abführen, damals auf den David. Ein ganz spezielles Gewehr, das direkt auf sein Herz zielt. Und das sind nicht etwa Kugeln, die sie damit schiessen, die Riesen, sondern Traurigkeit und Entmutigung. Und wenn ihr auch schon von dem Gewehr getroffen worden seid, dann wisst ihr, wie das da ist. Man verliert nicht sein Leben, wenn man getroffen wird von dieser Waffe, aber man verliert sein Lachen. Man verliert sein Glauben. Die Waffe verletzt nicht den Körper, sondern unsere innerste Beziehung mit Jesus. Und manch einer von uns ist auch schon von dieser Waffe getroffen worden, von dieser Waffe, von der Entmutigung. Da merkt man immer dann, wenn man den Eindruck hat, ich finde meinen Lebensrhythmus irgendwie nicht mehr. Es ist alles durcheinander in meinem Leben. Ich habe den Eindruck, ich mache zwei Schritte vorwärts und jedes Mal einen wieder zurück. Man hat den Eindruck, man läuft auf dem letzten Zacken, Probleme häufen sich an wie so eine 10 Meter hohe Welle und du selber bist irgendwie der Captain von einem kleinen Bötli und tuckerlisch auf die riesen Welle zu, die sich da auf dich zurollt. Du siehst schon die Nächste am Horizont und kannst zuschauen, wie sie sich aufbaut und du hast keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Und genau so muss sich der David in unserer Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, gefühlt haben. Also der Eindruck, da rollt die Wellen auf mich zu und ich kann deren nicht mehr ausweichen. Ich komme nicht fort, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Saul hat dem David mittlerweile alles genommen, was ihm lieb und teuer war. Und so muss der David in irgendwelchen Höhlen schlafen, sich hinter jedem Baum verstecken. Und er ist nicht etwa allein, nein, er hat etwa 600 Männer dabei, zum Teil mit Familien, die abhängig sind von seiner Führung und seiner Versorgung. Eine riesige Last, die der Mann mit sich herumtragen muss. Der David selber hat mittlerweile selber zwei Frauen. Wahrscheinlich hat er auch nicht gerade dazu beigetragen, dass es im Zelt friedlich zu und her gegangen ist. Ihr wisst, was die Strafe ist für Bigamie. Bigamie heisst, wenn man zwei Frauen hat. Wisst ihr, was die Strafe ist? Zwei Schwiegermütter. Es kommt nicht von ungefähr. Er hat nicht nur zwei Frauen gehabt, sondern mit dem auch zwei Familien hinten dran. Die Last wird immer grösser. Gleichzeitig rennt er vor einem irren König davon. Der Saul verfolgt ihn immer noch. Er versteckt sich im Bergland, führt einen bunt gemischten Haufen von Soldaten an. Er muss jeden Tag Tausende von Müllern stopfen. Und plötzlich tut es einen Klapp. Das Entmutigungsgewehr wird abgeschossen und der David wird getroffen. Und hört auf das, was der David sagt, in 1. Samuel, Kapitel 27, Vers 1. Da heißt es: Und David dachte in seinem Herzen, Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst ins Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul vielleicht von mir ablassen und wird mich nicht weiter im ganzen Gebiet Israels suchen, und ich werde seiner Hand entrinnen. Der David hat keine Hoffnung mehr. Und was noch viel schlimmer ist, der David hat in dem Moment auch keinen Gott mehr. Er ist total fokussiert auf den Saul. Er hängt sich am Saul sein Bild die Haie an die Wand. Er spielt immer und immer wieder Botschaften ab, die der Saul ihm auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat. Ich verwünsche dich schon. Sali David, da ist der Saul. Mir kommst du nicht davon. Sali David, ich bin nochmal der Saul. Ich kriege dich. Immer und immer wieder. Und so taucht der David immer mehr ab in seiner ganzen Entmutigung, bis ihn die Angst schließlich total verschlingt und er nur noch einen Gedanken hat: Ich werde doch durch die Hand Sauls umkommen. Wo Entmutigung und Angst uns trifft und zulässt, dass die Entmutigung unser Herz in Beschlag nimmt, da hat Angst freie Bahn in unserem Leben. Das ist das Erste, was wir lernen von David. Dort, wo die Entmutigung sich ausbreitet, dort kommt Angst zum Ziel. Der David sagt, ich werde durch die Hand Sauls umkommen. Und eigentlich müsste man David sagen, David, du solltest es doch eigentlich besser wissen, oder? Oder nicht? Ich meine, der Mann ist vor einem Goliath gestanden und hat ihn besiegt. Der Mann ist verfolgt worden vom Saul schon die ganze Zeit und er hätte ihn zweimal umbringen können, hat es nicht gemacht. Saul hat sich bewiesen und hat gesagt, Gott hat sich bewiesen und hat dem David gezeigt, dass er grösser ist als der Saul. Und wo die Tage noch sonniger sind und sein Herz gesünder, da hat der David selber vorgelebt, wie eine himmlische Therapie für so entmutigende Momente aussieht. Wo der David nämlich in der Wüste zum ersten Mal auf Philister gestoßen ist, da heisst es, und David befragte den Herrn. Wo er sich klein gefühlt hat, angesichts der Übermacht von seiner Feind, heisst es, und David befragte den Herrn. Wo er angegriffen worden ist durch Amalekiter, heisst es, und David befragte den Herrn. Und später, wo der Saul schon gestorben ist, da heisst es wieder vom David, was heisst es von ihm? Und David befragte den Herrn. Wo er zum König gesalbt und von den Philister bedroht wird, was lesen wir? David befragte den Herrn. Wo der David die Philister darauf abschlägt und die eine neue Attacke formiert, heisst es wieder. Und David befragte den Herrn. Es ist wie wenn der David auf seinem Nattel eine Schnellwahltaste hat mit Gottes Telefonnummer. Immer und immer und immer wieder, wenn er in Problem ist, wenn er in Entmutigung ist, wenn er Schwierigkeiten erlebt, drückt er die Taste und läutet an. Herr, was soll ich? Herr, was ist dran? Herr, was muss ich? Wo er verwirrt ist, befragt er Gott. Wo er vor grossen Herausforderungen steht, befragt er Gott. Wo er Angst hat, befragt er Gott. Der David steht in ganz engem Kontakt mit Gott und sucht seinen Rat und seine Weisung. Meistens, aber damals nicht. In dem Moment, wo er in der Wüste hockt, zusammen mit 600 Soldaten und Familien von denen, da redet David nicht mit Gott, da fängt er an, mit sich selber zu reden. Er sucht nicht einmal Rat bei seinen Leuten, so wie er es vorher gemacht hat. Wo der Saul ihn verfolgt hat, hat er Rat gesucht beim Samuel, nachher beim Jonathan, wo er ohne Waffen und Brot war, ist er zu den Priestern nach Nob geflüchtet, aber in dieser Geschichte heute, 1. Samuel 27, da flüchtet der David zum David. Da hockt er in seinen eigenen Bauch hinein und hört, was da innen ist. Und ihr Lieben, bei sich selber Zuflucht zu suchen, ist eines der schlechtesten Sachen, die man in solchen Momenten machen kann. Wisst ihr da warum? Wenn du deinem eigenen Bauch sagst, gell, ich bin ein Armer, gell, man muss Mitleid haben mit mir. Was wird euer Bauch euch sagen? Er wird sagen, ja. Kennt ihr den, wo man einem über den Kopf streicheln und sagen, armer schwarzer Kater, ohne dass man lacht dabei. Das ist das Kinderspiel. Armer schwarzer Kater. Arme, kleine Dani. Blöd ist denn, wenn der Bauchner sagt, immer auf die kleinen Dicken, gell? Zu dir. Der weiss, euer Bauch wird euch immer sagen, du bist ein bemitleidenswerter Arme. Oder, wie im Fall von David, ich werde durch die Hand Sauls umkommen. Was meinst du dazu, lieber Bauch? Und der Bauch sagt, kannst sicher sein. Wir würden David gerne zurufen in dieser Geschichte. David, du wirst nicht umkommen durch den Saul. Hast du vergessen, dass der Samuel dich im Auftrag Gottes gesalbt hat? Hast du vergessen, dass der Jonathan zu dir gesagt hat, du wirst König über Israel werden? Hast du vergessen, dass Gott dir dort Abigails Versprechen gegeben hat? Es wird geschehen, wenn der Herr dir all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat, dann wird er dich zum Fürsten über Israel bestellen. Man möchte dem David gern sagen, selbst der Saul hat doch dir da, wo du in der Höhle verschont hast, gesagt. Und nun siehe, sagte Saul, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst. Und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. Und wir würden David, wir würden gern nähen und schütteln und sagen, hast du da alles vergessen? In dieser Situation, von der Entmutigung, von der Müdigkeit, da sagte David, ja, ja. Es hat alles keine Bedeutung mehr für mich. Er hat da alles gestrichen. Und er denkt nun noch, früher oder später verwünscht mich der Saul und dann bringt er mich um. Das Beste, was ich machen kann, ist, ins Land der Philister fliehen. Und so rennt er davon. Er verlässt die Gegend, wo er drin lebt, und der Saul bläst die Jagd auf ihn tatsächlich ab. Der David setzt sich ab, aber nicht etwa irgendwo hin. Er setzt sich ab ins Land der Philister. Er führt seine Männer, die ihm all ihr Vertrauen schenken, er führt die mitten ins Land der Götzen, mitten ins Land der ärgsten Feinde Israels, mitten ins Land, wo der Goliath gelebt hat und hergekommen ist, mitten ins Land vom Teufel selber. Und am Anfang ist der David tatsächlich erleichtert. Der Saul gibt die Sache zu sich auf. Und David seine Leute können wieder schlafen, ohne dauernd wach stehen zu müssen. Die Kinder können in den Kindergarten, die Frauen können im Aldi und im Lidl zu Gart einkaufen. Man kann Kleider in Kasten hängen. Vorher mussten sie ständig aus gepackten Koffern leben. Endlich ist Ruhe da. Und ihr Lieben, wer der Entmutigung nachgibt und schnelle Lösungen sucht, der fühlt sich oft befreit am Anfang. Das ist immer so, am Anfang. Wer seine Probleme mit Alkohol ertränkt, der kann wieder lachen. Eine Weile lang. Wer seine Familie verlässt, der kann endlich wieder mal das machen, was er will und findet das cool für eine Weile. Wer sich auf Pornografie im Internet einlässt, der findet Entspannung für eine Weile. Wer Ratschläge für seine Familienprobleme bei irgendwelchen Esoterik-Gurus sucht, der kann aufschnaufen für eine Weile. Aber ihr Lieben, früher oder später muss man die Versuchung, wo man ihr nachgegeben hat und wo man Lösungen drin gesucht hat für die Entmutigung. Früher oder später muss man die verzinsen. Und dann schlägt eine ganze Welle, dann schlägt oft eine ganze Welle von Schuld über einem zusammen. Ein befreundeter Pfarrer hat mir einmal gesagt, Sünde ist süß im Kauen, aber schwer im Verdauen. Und wenn einem zunächst als gute Lösung aussieht, das lässt einem am Schluss einsamer und leerer zurück, als man am Anfang war. Wer den leichten Weg geht, ist nicht immer erleichtert. In Sprüche 14, Vers 12 und 13 heißt es, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Sogar beim Lachen kann das Herz Kummer haben und zuletzt wird aus Freude Traurigkeit. Wisst ihr, wenn ihr den David würdet fragen, David, Sprüche 14, hast du irgendetwas zu dem Vers zu sagen? Der David würde euch sagen, genau so ist es mir gegangen. Genau so habe ich es erlebt, wo ich mich geflüchtet habe. Am Anfang hatte ich das Gefühl, das ist ein guter Weg bei den Philister. Das ist eine gute Sache, aber ich habe früher oder später gemerkt, das ist es nicht. Der David kann euch bestätigen, dass da alles wahr ist. Zuerst brennt er aus, dann haut er ab und schließlich verkauft er sich komplett an seine Feinde, nur zum Überleben. 1. Samuel 27, Vers 5. Und David sagte zu Achish, dem König der Philister: Wenn ich denn Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe man mir einen Platz in einer der Städte auf dem Land, damit ich dort wohne. Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? Angst ist ein schlechter Ratgeber, weil Angst lässt dich letztendlich immer schlechte Entscheidungen treffen. Bitte schaut, welchen Titel der David sich gibt. Der David sagt von sich, ihr müsst euch das mal ein bisschen vorstellen. Könnt ihr mal vorstellen, die Szene. Da steht nicht irgendeiner, da steht der designierte, gesalbte König Israels, steht da auf Platz. Er hat den Goliath besiegt. Er hat immer wieder gekämpft und gefeitet und gewonnen. Und jetzt steht der designierte König, steht da vor seinem grössten Feind, vor dem Philisterkönig Achish. Und er sagt zu ihm: Ich bin dein Knecht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin dein Knecht. Lieber König Achish, könntest du mir nicht ein Häuschen geben, irgendwo auf dem Land, dass ich dort wohnen kann? Mir, deinem Knecht. Er erhebt sein Glas auf den König der Philister, trinkt auf ihn und der Achish sagt nur allzu gern Ja zu dem Deal. Er gibt dem David einen Platz in einer Stadt, die Ziklag heisst, und er verlangt im Gegenzug vom David, dass er sich gegen die eigenen Leute, gegen die Israeliten wenden und seine eigenen Leute umbringen. Und der Achish denkt, dass der David das auch tatsächlich macht. In Wirklichkeit wendet sich der David nicht gegen sein eigenes Volk, aber was er macht, stattdessen ist nicht jemand rühmlich. 1. Samuel 27, Vers 8 bis 11. Und David zog mit seinen Männern hinauf. Und sie fielen ein bei den Geschuritern, den Girsitern und den Amalekitern. Diese waren von Alters her die Bewohner des Landes, bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Und so oft David das Land verwüstete, ließ er weder Mann noch Frau am Leben. Und er nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider mit und kehrte wieder zurück und kam zu Achish. Und wenn Achish, der König der Philister, fragte: Wohin habt ihr heute einen Einfall gemacht? Dann antwortete David und sagte: In den Süden Judas oder in das Südland der Jerachmeeliter oder in das Südland der Keniter. Und David ließ weder Mann noch Frau am Leben, um sie nach Gat zu bringen, denn er dachte: Damit sie nicht gegen uns aussagen und berichten, so hat David gehandelt. Und so hielt er es die ganze Zeit, die er im Gebiet der Philister wohnte. Ihr Lieben, das ist nicht die schönste Stunde im Davids Leben. Er lügt den König der Philister an und er probiert seinen Verrat mit einer riesigen Blutspur zu vertuschen. David spielt ein total doppeltes Spiel, 16 Monate lang. Wir wissen um keinen einzigen Psalm, den David geschrieben hat in dieser Zeit. Wir auch. Du kannst nicht Gott anbeten und ihm danken, wenn gleichzeitig in deinem Leben überhaupt nichts mehr stimmt. Und David, seine Harfe hängt an der Wand. Angst und Entmutigung haben dazu geführt, dass der Einstiegssänger Gottes verstummt ist. Und es kommt noch schlimmer. Philister planen nämlich, einen Kriegszug gegen den Saul zu unternehmen. Und der David und seine Leute entscheiden sich: Wir wechseln die Fronten. Wir kämpfen tatsächlich für die Philister gegen unsere eigenen Leute. Ihr Lieben, das ist, wie wenn die Amerikaner sich entschieden hätten, im Zweiten Weltkrieg einfach mal schnell auf der Seite der Deutschen, der Nazis zu kämpfen. So ist das. Der Held von dieser ganzen Geschichte fällt so tief, er kann tiefer, kann er fast nicht mehr fallen. Der David und seine Leute reisen 3 Tage lang zu einer Heerschau, die die Philister abhalten. Aber dort werden sie abgelehnt. Die Obersten der Philister trauen nämlich dem David nicht. 1. Samuel 29, Vers 4. Aber die Obersten der Philister wurden zornig über David. Und die Obersten der Philister sagten zu ihm, zum König Achisch, sagen sie, schick David zurück, damit er an seinen Ort zurückkehrt, den du ihm zugewiesen hast. Und damit er nicht mit uns in den Kampf hinabzieht und uns nicht in den Rücken fällt, wenn es zum Kampf kommt. Denn womit könnte er sich die Gunst seines Herrn Saul besser erwerben, als mit den Köpfen unserer Leute hier? Sie trauen dem nicht. Also führte David seine Männer wieder zurück, 3 Tage, zurück auf Ziklat, nur um dort zu entdecken, dass in den Tagen von seiner Abwesenheit, wo er eben weg war, die Amalekiter eingefallen sind. Die, die er ihnen die ganze Zeit angegriffen hat und Stadt um Stadt kaputt gemacht hat und Frauen und Männer umgebracht hat, die sind jetzt gekommen, wo er weg war und haben seine eigene Stadt, Ziklag, eingenommen. Sie haben seine Frau und die Frauen von seinen Leuten, seine Söhne und Töchter und die Söhne und Töchter von seinen Leuten gefangen, weggeführt. Und wo David und seine Leute Zerstörung sehen, da brüllt es bis zur Erschöpfung. Und jetzt hockt er da. Philister, zu denen, wo er sich geflüchtet hat, die lehnen ihn ab. Die Amalekiter, die er überfallen hat, die haben ihn mittlerweile brandschatzt. Der Mann hat kein Land mehr, wo er dafür kämpfen könnte. Er hat keine Familie mehr, wo er dazu zurückkehren könnte. Er hat nichts mehr, wo sich dafür zu leben lohnt. Und man fragt sich, kann es noch schlimmer kommen? Was denkt ihr? Es kommt noch schlimmer. Dem David seine eigenen Männer nämlich geben dem David die Schuld an allem. 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Man fragt sich, wie es dem David echt in dem Moment gegangen ist. Hat er echt seine Entscheidungen, die er getroffen hat, eine Fehlentscheidung, die zur nächsten geführt hat, immer weiter weg von Gott, bereut? Hat er sich echt zurückgesehnt nach den einfacheren Tagen in der Wüste, nach den guten alten Zeiten in der Höhle? Da hat es noch keine Ablehnung gegeben, durch die Philister, keine Feindschaft. Da war er beliebt bei seinen Leuten und seine Frauen waren bei ihm. Ob er die Entscheidungen, die er in der Angst getroffen hat, bereut? Ich glaube schon. Und wisst ihr, eine Sache lernen wir. Wie wir mit unseren Krisen umgehen, wie du dich verhaltest in einer Krisensituation, hat oft Auswirkungen weit über die eigentliche Krise aus. Habt ihr das verstanden? Wie du dich in der Krise verhaltest, hier, jetzt, das hat oft Auswirkungen weit über die eigentliche Krise aus. Und ich will dich gerne fragen, wie gehst du mit deinen Krisen um? Wenn die Hoffnung immer mehr sinkt, wenn du keine Freude mehr hast, wenn du nicht mehr kannst, wenn du müde bist, vielleicht müde, anderen zu vergeben, müde, es nochmals zu probieren, wenn du mühsame Leute um dich herum nicht mehr ausstehen kannst, wie gehst du mit deinen dunklen Stunden dann um? Mit einem Schluck Roten? Mit einer Schachtel Tabletten? Vielleicht flüchtest du dich vor den Bildschirm? Oder gehst du in den nächsten Konsumtempel und kaufst dir einfach etwas Neues? Ganz viele Leute wählen so Möglichkeiten. So viel, dass man meinen könnte, das Leben würde tatsächlich besser, wenn man sich so verhalte. Aber ist das wirklich so? Wisst ihr, das tut immer gut, sich etwas Neues gönnen, sich etwas Neues kaufen, fröhlich zusammen sein bei einem Schlückchen Wein. Für einen Moment ist das schon schön, aber löst das Problem. Löst das Problem. Manchmal kommt es mir vor, als würden wir uns verhalten wie die 1500 Schäfe, wo eins am anderen an von der Klippe in der Türkei in den Tod gumpet ist. Eins nach dem anderen, 1500 Schäfe. Das war ein Zeitungsartikel. Kein Mensch weiss, wieso das erste Schaf gumpet ist. Aber das erste Schaf ist gumpet. Und die anderen 1499 sind hinterher. Die ersten 450 waren da. Der Rest hat überlebt, weil sie auf die Schöfe gefallen sind, die schon unten waren. Aber schaut, ihr ja, ihr lacht jetzt. Aber schaut, ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen sind wie die Schöfe. Wir rennen alle irgendeinem und irgendetwas hinterher. Einem nach dem anderen. Wir wissen gar nicht mehr, warum. Und so rennen wir in irgendwelche Konsumtempel, stopfen uns die Hütte voll mit neuen Sachen aus der IKEA. Mit nochmal einem neuen Telefon, mit nochmal einem neuen Computer, mit nochmal einem neuen Gadget, mit nochmal einem neuen Kleidchen. Einfach weil wir denken, es tut mir so gut, ich bin gerade in einer Krise, ich muss mir etwas gönnen. Aber ist das wirklich die Lösung? Wie der David suchen wir oft Hilfe in Gott, nur um zu erkennen, dass Gott keine Lösung ist. Und die Frage ist, wie löst man denn seine Krise? Wie löst man die? Die letzten 7 Predigten hätten Frank und ich immer gesagt, mach's wie der David, mach's wie der David. Heute Morgen sage ich euch, aus dieser Geschichte heraus, du löst deine Krise am besten, wenn du es genau anders machst als der David. Mach es anders als der David. Mach da richtig, was der David falsch gemacht hat. Erstens, wenn du in der Krise bist, sei schnell mit Betten. Los auf Gott. Mach es richtig. Hör auf, mit dir selber zu reden und auf dein eigenes Herz zu hören, wo in seiner Entmutigung vor lauter Angst nur noch zittert und der falsche Ratschläge gibt. Schau stattdessen auf Jesus. Lass auf ihn. Jesus lädt dich ein und sagt, bist müde, bist ausbrennt, vielleicht auch religiös ausbrennt, dann komm zu mir. Ich will dir zeigen, wo du wirklich Ruhe kannst finden. Gott, der nie niedergeschlagen ist, wird auch nie müde, wenn es um unsere Entmutigung und Niedergeschlagenheit geht. Sucht Hilfe bei ihm. Der zweite Fehler, den David macht, ist der, dass er keine gute Ratschläge annimmt. Ja, er hat es nicht einmal gesucht. Er hat es nicht einmal gesucht. Stattdessen ist er allein geblieben. Lasst uns von seinem Fehler lernen. Das nächste Mal, wenn du entmutigt bist und nicht mehr weisst, wie es weitergehen soll, such dir jemanden, der dir einen guten, gesunden Rat gibt. Ich kann euch jetzt schon verraten, das fällt einem nicht leicht. Menschen, die in Krise sind, umgeben sich in der Regel gern mit Menschen, die auch in Krise sind. Menschen, die verletzt sind, umgeben sich mit Menschen, die auch Verletzungen haben. Wir haben in solchen Situationen viel lieber Leute, die uns bemitleiden und uns bestätigen, was wir für arme Tröpfe sind. Das ist es so. Wir haben gerne Leute, die mir ihnen sagen können, ich bin so ein Armer. Und mein Bauch sagt mir auch, ich sehe so einen Armen. Was meinst du? Dann gehe ich sicher nicht den Urs fragen, der mir sagt, hör auf so dumm zu tun. Komm mal aus dem Opferecken raus. Nein, dann frage ich irgendeinen, der mir dann eben sagt, ja, du bist wirklich ein Armer. Da ist mir auch leid. Wir suchen uns in der Regel genau die Ratschläge, die uns nicht gut tun. Dabei wäre Korrektur und Leitung da, was wir bräuchten. Ich habe das gelernt. Ich habe gelernt, wie wichtig ein guter Ratschlag ist, den wir im Militär haben müssen, in der RS eben zu tun, da vorne in der MK2. Wo wir müssen einen 25 km Marsch am Samstagmorgen mit Leistungsabtreten absolvieren. Das heisst, je früher dass du in der Kaserne bist, desto früher kannst du nach Hause. Wir haben nicht gewusst, dass das kommt. Ich habe am Freitagabend Fieber bekommen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht kann ich mich noch bis zum Abtreten am Samstagmorgen durchmogeln. Weil ich ja gewusst, wenn ich mit Fieber ins Weekend muss, dann lässt es mich nicht gehen. Dann muss ich hier in der Kaserne bleiben und kann nicht zu meiner Claudi heim. 4 Uhr am Samstagmorgen sind wir geweckt worden. Ist einer ins Zimmer gekommen. Alarm, Alarm! Sofort raus, alle aufstehen, raus. Dann bist du rausgerannt, ich mit Fieber. Dann hat es geheissen, 25 km Marsch mit Leistungsabtreten. Und ich wusste, wenn ich jetzt liegen bleibe, dann verbringe ich mein Wochenende in die Kaserne statt daheim. Ich habe gefahren wie ein Schlosshund, habe x Schichten Kleider angelegt, 2 Alkazil reingeschmissen und dann bin ich mit dem Rucksack und dem Sturmgewehr losgerannt. Ich dachte, ich packe es und etwa nach 6 km war es vorbei. Ich habe einfach nicht mehr mögen, es ist nichts mehr gegangen. Und mein Kollege neben mir hat auch nicht mehr mögen. Und ich habe das gemerkt. Und ich habe ihn gefragt, wie geht es dir? Und dann sagt er zu mir, mir stinkt es total. Mich guckt so etwas von an. Der Marsch, das ist das Dämlichste, was ich je gemacht habe. Das ist so ein fix, fertiger Blödsinn. Da durch die Wälder säckeln und dann nachher ein Leistungsabtreten. Wie kann man nur so blöd sein? Und er hat geflucht und ausgerufen, wie ein Wald von Laffen. Und ich wusste in dem Moment, wenn ich dem noch eine Minute länger zulasse, dann gebe ich auf. Dann verbringe ich mein Wochenende in der Kaserne. Dann liege ich ab, dann mag ich nicht mehr. Stattdessen habe ich angefangen, auf meinen Korporal zu hören. Der hat die ganze Zeit gesagt, kommen Kollegen, wir arbeiten da. Gebt nicht auf. Wenigstens schiffen es nicht. Wenigstens regnet es nicht. Und der hat uns ermutigt und hat uns permanent gesagt, bleibt dran, lasst uns nicht locker lassen. Wir arbeiten es, denkt dran. Je früher, dass wir in der Kaserne sind, desto schneller sind wir daheim. Vielleicht schaffen wir es noch auf den 10-Zug. Ihr Lieben, welche von diesen beiden Ratschlägen beschreibt die Art von Ratschlag, die du dir wünschst, wenn du in der Krise hineinhockst? Ganz sicher nicht der erste, oder? Sondern der zweite. Such dir jemanden, der dir einen guten Ratschlag gibt. Der David hat das nicht gemacht. Ich glaube, das ist mit dem Grund, warum er letztlich bei den Philister gelandet ist, statt dort, wo er angehört hat, nämlich bei seinem Gott. Und drittens, der letzte Ratschlag, gib nicht auf. Bleib dran. Der David hat aufgegeben. Genau gleich wie Florence Chadwick. Florence Chadwick war eine US-amerikanische Langstreckenschwimmerin. Sie hat 1952 probiert, als erste Frau von der Insel Catalina nach Palos Verdes an der kalifornischen Küste zu schwimmen. 34 Kilometer sind da. 34 Kilometer. Sie ist 15 Stunden durch dichten Nebel und eiskaltes Wasser geschwommen. Und irgendwann haben ihre Muskeln sich immer mehr angefangen zu verkrampfen und ihre Entschlossenheit ist immer weiter gesunken. Und sie hat irgendwann den Leuten in dem Begleitboot gesagt, man soll sie an Bord nehmen, sie können nicht mehr. Und sie ist aus dem Wasser raus und ist an Bord von diesem Schiff. Ein paar Minuten im Boot und der Nebel hat sich gelichtet und Florence Chadwick sieht plötzlich, es wäre nur noch etwa 1 Kilometer gewesen bis zur Küste. 1 Kilometer noch bis zur Küste. Später hat sie gesagt in einem Interview, alles, was ich sehen konnte, war Nebel. Ich glaube, wenn ich die Küste hätte sehen können, hätte ich es geschafft. In der Entmutigung drin. Schau nicht auf den Nebel. Schau nicht auf das, was dein Verstand und deine Gefühle vernebelt. Schau auf den Strand, der auf dich wartet. Lass dich nicht irre machen durch den Nebel der Entmutigung. Das Ziel ist manchmal ein paar Meter entfernt. Gib nicht auf. Bleib dran. Such dir Leute, die dich unterstützen. Zieh es durch. Vielleicht musst du nochmal vergehen. Ein weiteres Mal. Vielleicht musst du nochmal grosszügig sein. Nochmal einmal. Und errichte deine Klasse. Lern mit deinen Kindern. Investiere dich in deine Ehe. Schwimm weiter. Gib nicht auf. Der David hat letztlich das gemacht. Nach 16 Monaten in Gat, wo er mitten in der Ruine von Ziklag sitzt, wo die Amalekiter zerstört worden sind, findet er plötzlich wieder zu sich selber und zu seinem Gott. Nachdem die Philister ihn ausschliessen, nachdem die Amalekiter seine Stadt zerstören, nachdem seine Männer in Steine gewöhnt, weiss er, was er zu tun hat. 1. Samuel 30, Vers 6, dort heisst es nämlich, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 16 Monate lang hat er das nicht mehr gemacht. Aber jetzt, auf dem Tiefpunkt, jetzt merkt er, da ist dran, da ist dran. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin froh, dass wir unseren alten David wieder zurückkennt. Der, der seiner Zeit den Goliath bezwungen hat, statt zu den Philister zu flüchten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn ein bisschen vermisst in dieser Geschichte und in diesem Text heute Morgen. Aber auch das sind Situationen, wo man lernen daraus. Lernen daraus, es anders zu machen als er, wenn wir in einer Krise drin sind. Amen. Wir werden einen kurzen Moment von der Stille haben. Und anschliessend bitte ich euch, dass ihr aufsteht zu dem letzten Lied, das wir miteinander singen wollen. Lasst uns einen Moment von der Stille haben. Und vielleicht bist du im Moment gerade in so einer Krise drin. Vielleicht bist du im Moment gerade an einem Punkt, wo du merkst, mich überkommt die Entmutigung. Ich mag nicht mehr. Dann mach dir Mut. Schütt dein Herz bei Jesus aus und lass auf das, was er dir sagt und nicht auf das, was dein eigenes Herz, dein eigener Bauch dir sagt. Bleib nicht allein, such dir gute Ratgeber. Und drittens, gib nicht auf, bleib dran. Ich glaube, was David geholfen hat, in dieser Situation, wo er sagt, mich wird der Saul doch verwutschen und ich werde umkommen durch seine Hand. Ich glaube, was ihm geholfen hat in dem Moment, das wäre, wenn er sich daran erinnern könnte, was er eigentlich schon alles Gutes mit seinem Gott erlebt hat. Wenn er hätte auf die Knie gehen und Danke sagen. Wenn er das Lied hätte singen können, das wir jetzt miteinander singen, ich glaube, das hätte ihm geholfen. Und vielleicht ist das Lied deine Hilfe heute Morgen, dass du ganz neu dich wieder daran erinnern kannst, was eigentlich Gott alles Gutes in deinem Leben tun hat. Wir singen nochmal miteinander, lobe den Herrn.